Wir haben ja beim letzten Mal sage und schreibe 10 Verse geschafft. Ich habe schon weniger geschafft. Wir sind mitten beim Tempelbau und dabei, was für Geräte Salomo alles macht, also beziehungsweise machen lässt und wie sie eben auf all das hinweisen, was wir in Jesus haben, was wir in der Gemeinde haben und tatsächlich auch schon einen Blick in den Himmel. Jetzt sind wir in Vers 11. In Vers 11 kommt eine andere Person vor, die haben wir schon mal früher kennengelernt. Das ist Hiram von Tyrus. Es gibt zweimal Hiram von Tyrus. Der eine ist der König in Tyrus. Der andere ist auch einer, der heißt Hiram. Also kommt auch aus Tyrus, aber ist halt ein Angestellter vom Hiram, also vom König Hiram. Und ist abgestellt worden, dass er Salomo hilft beim Tempelbau. Es ist das Interessante, bei der Stiftshütte gab es auch einen und dann gab es noch einen dazu, der ihm geholfen hat. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber auf alle Fälle, auch bei der Stiftshütte hat Gott jemanden besonders begabt. Da war es aus dem Volk, die hatten ja sonst niemanden. Und hier ist interessanterweise jemand aus den Heiden. Also, dass Gott tatsächlich zulässt, dass sein Haus mitgebaut wird von jemandem, der irgendwie doch nicht zum Volk dazugehört. Es sind schon verwandtschaftliche Beziehungen da. Ich glaube, die Mutter kommt aus einem der Stämme Israels, aber trotzdem, der kommt aus einem anderen Volk. Und das lässt Gott zu. Das ist ja manchmal auch etwas problematisch. Und wir werden es noch merken, wenn der zweite Tempel gebaut wird, da sind die Leute ganz strikt und sagen, nein, es kommt keiner dazu, bei dem auch nur eine Mischung ist. Das hat dann aber einen anderen Sinn und Zweck. Das ist in dem Punkt dann tatsächlich, dass sie sagen, wir haben früher diese ganzen Fehler gemacht, deswegen machen wir es nicht. Und später ist Israel dann nochmal mehr übers Ziel hinausgeschossen, dass sie gesagt haben, die Heiden sind eigentlich nur dafür da, dass das Höllenfeuer nicht ausgeht. Und dann waren Jesu Taten unter den Heiden mitunter doch sehr grenzwertig für die Juden. Also hier kommt Hiram. Das heißt erstmal ganz einfach von ihm. Und Hiram machte Töpfe, Schaufeln und Becken. Wofür sind die? Die Töpfe sind zum Beispiel dafür da, dass man kochen kann im Tempel. Also wenn man das Friedensopfer dargebracht hat oder auch wenn die Priester ihre Keule bekommen haben von den anderen Opfern, mussten ja irgendwie gemacht werden, weil roh essen wollten sie es ja nicht. Und dann gab es die Küchen und da dann die Töpfe. Und zum anderen sind diese Töpfe für bestimmte Sachen da. Also zum Beispiel, um das Räucheropfer darin zu mischen. Also ein fester Topf, in dem dann das Räucherwerk hineinkam, in dem es ordentlich zusammengemischt wurde, Öle, Harze, andere Gewürze, die dann hinterher über den Räucheraltar geschüttet wurden. Die Schaufeln waren dazu da, dass man zum Beispiel aufräumte, hinterher die Asche weg vom Altar und auch vom Räucheraltar, dass man geguckt hat, dass der goldene Leuchter aufgeräumt wurde. Man musste da auch die Leuchter, also die Dochte entfernen und auswechseln. Dazu brauchte man auch die Schaufeln. Und Becken. Becken sind dann zum Beispiel dafür da gewesen, dass man Räucherwerk auch mit dargebracht hat. In Räucherpfannen, in Räucherbecken. Warum wird das extra erwähnt? Weil der Tempel ganz besondere Gegenstände hatte. Die waren geheiligt für den Tempel. Man hätte diese Gegenstände auch irgendwo anders gebrauchen können, aber sie waren für den Tempel. Wir sind auch eigentlich ganz normale, ganz gewöhnliche Leute. Aber es ist ein Unterschied, zu wem man gehört. Wenn ich ein Hausmeister bin, habe ich nicht unbedingt einen großartigen Beruf. Wenn ich aber Hausmeister bin, sagen wir eben im Königspalast, habe ich eine ganz andere Stellung. Ob ich nun der Hausmeister in einer Grundschule bin oder der Hausmeister im Königspalast, also heißt da ganz anders, aber auf alle Fälle, Der Hausmeister der Grundschule klingt wesentlich weniger attraktiv als der Hausmeister des Königspalastes. Das sind eigentlich gleiche Aufgaben. Aber das eine hat einen wesentlich höheren, ein höheres Anwesen. Und das hier sind eben Töpfe, Schaufeln und Becken im Haus Gottes. Und das dürfen wir für uns auch sagen. Wir sind eigentlich ganz normale Menschen, oder wenn man es sogar wirklich von der Schöpfungsgeschichte her nimmt, wir sind Dreck. Aber wir sind Gottes Dreck. Also, das klingt manchmal nicht so nett, wenn man das sagt, du bist Dreck, es ist biblisch halt doch richtig. Wenn man dann aber dazu sagt, du bist Gottes Dreck und mit dir kann er was anfangen, wenn du ihn lässt. Wunderbar. Wenn wir auf einmal sagen, ja, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich stelle mich seinem Werk zur Verfügung. Und wenn das nur so etwas Simples ist, wie eine Schaufel zu sein, dass halt der Dreck, der anfällt, bei den einzelnen Sachen weggeräumt wird. Aber es ist wichtig. Und für sowas ist die Schaufel tatsächlich wesentlich besser, die im Tempel ist, als die Schaufel, die vielleicht beim König, beim Gärtner in der, irgendwo halt in der Garage steht. Danach vollendete Hiram die Arbeit, die er für den König Salomo tat am Hause Gottes, nämlich die zwei Säulen mit den kugeligen Knäufen oben auf beiden Säulen und die zwei Gitterwerke zu bedecken, beide kugeligen Knäufe oben an den Säulen und die 400 Granatäpfel an den beiden Gitterwerken, zwei Reihen Granatäpfel an jedem Gitterwerk zu bedecken, beide kugeligen Knäufe, die oben drauf auf den Säulen waren. Das sind zwei Säulen, die im Tempel standen. Schon mal als ein Bild für etwas, was später dann noch war, oder was später auch noch in der Offenbarung kommt. Die beiden Säulen hatten die Namen Jachin und Boas. Jachin heißt, er, also Gott, richtet auf. Er stellt auf. Warum? Weil Gott uns aufrichtet. Eigentlich sind wir durch die Sünde in uns selber verkrümmt. Martin Luther hat das dann auf Latein genannt, den Homo incurvatus in se. Also da steckt das Wort Kurve bei uns drin im Deutschen. Also der in sich selbst verkrümmte Mensch, der kann nur auf seinen eigenen Bauchnabel gucken und versucht dann da die Lösung zu finden. Und Jesus richtet uns aber auf, dass wir gerade vor ihm stehen können und auf ihn blicken können. Warum auf ihn blicken? Weil er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Weil wir auf ihn gucken sollen, um zu wissen, von mir ist da überhaupt keine Lösung zu erwarten, sondern von ihm, denn Boas heißt, in ihm ist Kraft. Jesus hat die Macht zu retten. Das sagt Gott von sich selber später im Jesaja-Buch, müsste Kapitel 63 sein. Ich bin es, ich bin mächtig zu retten. Wenn wir das auf Englisch übersetzen, kommen wir auf Mighty to Save. Das Lied haben wir auch häufiger zu singen. In der deutschen Variante ist es dann, du allein rettest mich. Also die haben nicht bemerkt, dass da ein Bibelvers mit drin steckt. Außerdem lässt sich es nicht unbedingt immer. Genau, aber auf alle Fälle, mächtig zu retten, mighty to save, in ihm ist diese Kraft zu retten, und zwar aus jeder einzelnen Situation. Wenn er uns schon aus der Macht der Sünde retten konnte, dann kann er auch alles andere. Und so stehen wir als Säulen im Tempel. Und das sagt Jesus später in der Offenbarung in einem der Sendschreiben, da habe ich jetzt gerade vergessen, welches es ist. Aber die Sendschreiben sind immer so, Jesus stellt sich vor, dann gibt er das Positive der Gemeinde weiter. Bei manchen gibt es leider nichts. Dann gibt er das Negative, da gibt es bei manchen Gemeinden auch nichts. Also vor allem bei der Gemeinde in Philadelphia gibt es nichts Negatives. Dann gibt er eine Verheißung an die Leute, die überwinden. Also die es schaffen, hinüberzukommen. Übrigens ein Wortspiel mit dem Wort Hebräer, also das Wort Hebräer, das ursprüngliche Ivri, heißt der, der hinüberkommt, der überwindet. Also wer überwindet, dem will ich, und dann gibt es diverse Verheißungen. Und bei der einen Gemeinde ist es die Verheißung, den will ich zu einer Säule machen im Hause meines Vaters. Dass wir da stehen als feste Säule. Da stehen zum Zeichen seiner Herrlichkeit. Und das sind nämlich diese Dinge, die jetzt da erwähnt werden. Kugelige Knäufe obendrauf, die erinnern schon mal an eine Blume, weil wir aufblühen im Hause Gottes. Weil wir vor Gott aufblühen können, da werden wir toten Schnittblumen plötzlich wieder eingepflanzt und schlagen Wurzeln und können dort aufblühen zur Ehre Gottes und zur Freude anderer. Und dann sind diese Gitterwerke, an diesen Gitterwerken wird alles Mögliche befestigt, nämlich 400 Granatäpfel. Granatäpfel finden wir im Tempel an einer anderen Stelle auch, nämlich beim Gewand des Hohenpriesters. Ganz unten an seinem Gewand sind immer Schellen, Moment, ich glaube aus Eisen, genau, aber auf alle Fälle, Schellen sind dort angebracht und Granatäpfel. Also die sind nochmal extra gemacht. Und das Interessante ist, dass diese Schellen quasi Musik ergeben haben. Die haben harmonisch zusammengeklungen. Das heißt, überall, wo sich der hohe Priester lang bewegt hat, hat es gut geklungen. Das lag aber nur daran, dass die Granatäpfel mit drin hingen. Weil die Glocken sind immer gegen die Granatäpfel und es war so gemacht, dass es halt gut geklungen hat. Wären die Granatäpfel nicht da gewesen, dann wäre es nur ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Und vielleicht merkt ihr gerade, worauf ich hinaus will. Paulus schreibt nämlich im 1. Korintherbrief in Kapitel 13, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, wäre ich nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. All die Glocken sprechen von den Geistesgaben, die bei Jesus sind, die das Leben als Christ nochmal bereichern. Die das Leben, die den Leib Christi nochmal ganz anders gestalten. Aber dazwischen ist überall ein Granatapfel. Und der Granatapfel ist die Liebe. Warum hat Gott den Granatapfel genommen? Der Granatapfel ist eine der Früchte in der Bibel, die ganz besonders sind. Man macht ja den Granatapfel auf und da drin sind lauter kleine Kerne. Die kann man ja selber essen. Im Judentum sagt man heute, da sind 613 Kerne drin, wie die 613 Gebote. Darum isst man den dann auch gerne, wenn man sich daran erinnert, dass die Juden die Tora bekommen haben. Es ist aber auch ein Bild für das, was Gott uns geben will, nämlich die Frucht des Geistes. Dann haben wir diesen Granatapfel und haben das als eine Frucht. Und Paulus schreibt dann ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Keuschheit. Und ich krieg's immer durcheinander, was alles ist, obwohl es mein Taufspruch ist. Auf alle Fälle, das ist die Frucht. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Langmut und so weiter. Man kann es aber auch übersetzen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann kommen die anderen Sachen hinten dran. Das wird wieder zusammenpassen mit 1. Korinther 13, dem hohen Lied der Liebe, wo Paulus dann ja eben aufzählt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ärgert sich nicht, die Liebe freut sich nicht am Bösen und alles Mögliche dabei. Und das ist nun, was an diesen Säulen hängt, all diese vielen Granatäpfel, dass die Liebe dran hängt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr theologisch immer alles richtig könnt. Nee. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr immer die modernsten Lieder singt. Nee, auch nicht. Was sagt er? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Gibt ihnen dann halt selber noch Beispiele, eben sich selber gibt er noch als Beispiel. Die Liebe ist das, was uns als Gemeinde ausmachen soll. Das ist die Frucht, an der man uns erkennt. Also gibt noch in der Bibel mehr Früchte, aber die hängen alle doch in irgendeiner Art und Weise mit der Liebe zusammen. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium in Kapitel 7, wo es darum geht, was denn jetzt die Leute sind, welche Leute sind jetzt die Richtigen? Welche Leute sind denn diejenigen, die jetzt zu ihm gehören? Weil er zwischendurch noch sagt, es werden sogar Leute zu mir kommen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt? Und ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Und er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist diese Liebe. Und zwar nicht einfach nur etwas, was wie Liebe aussieht, sondern Liebe aus Gott. Es gibt Liebestaten, die tun wir, weil wir uns selber dadurch gut fühlen. Und dann gibt es Liebestaten, die kommen aus Gottes Liebe heraus. So etwas wie eben, dass Jesus für seine Freunde stirbt. Oder wie es noch krasser ist im Römerbrief, dass er für seine Feinde stirbt. Dort, wo er eigentlich nichts zu erwarten hätte, dass er was wiederbekommt. Das ist Gottes Liebe, die gibt. Einfach, weil es das Geben ist. Einfach, weil es das Richtige ist. Nicht, weil er irgendwas wieder erwartet, sondern weil er sagt, ich gebe, weil ich liebe. Zeigt sich eben ultimativ darin, dass er Jesus für uns gegeben hat und dass Jesus sich für uns dahin gegeben hat. Das zeigt sich eben an uns, weil wir überall bedeckt sind von diesen Granatäpfeln. Er machte auch die Gestelle und die Kessel auf den Gestellen und das Meer und die 12 Rinder darunter. Das Meer hatten wir beim letzten Mal und die Rinder auch. Also das Meer ist das Riesenwaschbecken, in dem sich die Priester gewaschen haben, nachdem sie geopfert haben. Und das finden wir sogar später eben im Himmel wieder. Da ist es noch das eherne Meer im Tempel und im Himmel ist es das gläserne Meer. Zu Salomos Zeiten konnte man noch nicht Glas machen, zumindest nicht in seiner Gegend. Aber im Himmel ist es dann gläsern, es ist durchsichtig. Und es spricht vom Wort Gottes, in dem wir uns reinigen. Dazu machte Hiram, sein Berater, also halt nochmal ein anderer Hiram, dem König Salomo Töpfe, Schaufeln, Gabeln, samt allen Gefäßen für das Haus des Herrn von geglättetem Kupfer. Also noch mehr Geräte aus Kupfer. Kupfer ist das Metall, aus dem auch der Altar ist. Man kann es auch Bronze nennen, weil wir uns noch so am Ende der Bronzezeit befinden, in die Eisenzeit hinein. Bronze spricht vom Gericht, weil man daraus auch Schwerter machte, bis dann eben später. Und es ist der Ort eben des Gerichts am Altar. Alles ist aus dem Metall des Gerichts. Warum? Weil der Tempel für uns zeigt, da ist der Ort des Gerichtes. Aber das Tolle ist, nicht das Gericht, das uns trifft, auch wenn es uns treffen sollte, sondern das Gericht, das das Opfer auf dem Altar trifft und das letztlich Jesus getroffen hat. Wo wir auch immer wieder sagen sollen, ich stehe unter dem Schutz Jesu und auch andere Leute unter diesen Schutz Jesu stellen. Das müssen die gar nicht mal unbedingt mitkriegen, sondern dass wir einfach nur Jesu Namen über den Leuten aussprechen. Dass wir bekennen, wenn wir es zumindest wissen, diese Person ist getauft, weil die Taufe auch nochmal bedeutet, dass wir unserem alten Leben gestorben sind. Und wir können eben bekennen, diese Person gehört zu Jesus. Und wenn sie nicht getauft ist, können wir immer noch bekennen, dass Jesus für diese Person gestorben ist und sein Blut für diese Person vergossen hat. Und können Jesu Namen aussprechen über der Person, eben ob sie gläubig ist, ob sie nicht gläubig ist, ob sie mal gläubig war und was auch immer. Wir können Jesu Namen darüber aussprechen und sagen, das gilt. Das Gericht war auf Jesus und muss nicht mehr auf diese Person kommen. Und es gilt wieder auch für alle Situationen in allem, wo wir drinstecken, dass wir sagen, Das Gericht lag schon auf Jesus und darum kannst du aus dieser anderen Situation, in der du gerade steckst, wieder raus. Dauert vielleicht ein bisschen, bis du rausgezogen wirst, aber du kommst raus. Im Namen Jesu. Und dazu sind auch all diese Geräte aus Kupfer, weil wir Gottes Geräte sind, für die er das Gericht getragen hat. In der Gegend des unteren Jordans ließ der König sie gießen, in der Gießerei von Adama zwischen Sukkot und Zereda. Dort unten beim Jordan lag auch Jericho. Das ist dort gewesen, wo sie über den Jordan gegangen sind. Das erinnert daran, dass sie in das verheißene Land hineingekommen sind. Also einmal die Erinnerung daran, wir sind aus der Wüste raus, die Zeit unter Mose ist vorbei, wir gehen mit Josua ins verheißene Land und bekommen das, was Gott uns versprochen hat. Und dann für uns als Blick nach geradeaus, wir sind durch Jesus befreit aus unserem Ägypten, aus der Sünde, und durch den Heiligen Geist gehen wir hinein in das christliche Leben. Und das zeigt sich dort unten am Jordan, wo Israel durchgezogen ist, wo wahrscheinlich Naaman sich untergetaucht hat, wo Elia und Elisa rübergegangen sind über den Jordan, wo auch David geflohen ist vor Absalom. Das ist der Ort, an dem Jesus getauft wurde. Also auch nochmal die Erinnerung an unsere Taufe. Dort sind diese Gegenstände gemacht, weil die Taufe uns bewahrt vor dem, was der Teufel uns eigentlich antun möchte. Ist eigentlich nur Wasser, aber es ist verbunden mit dem Wort Gottes, mit seiner Verheißung. Und wenn wir uns darunter stellen, dann haben wir den Schutz. Und darum wurden die da unten gemacht, genau bei diesen Orten. Also da wird halt Jericho nicht erwähnt, weil Jericho zu dem Zeitpunkt ein Schutthaufen war. Aber genau dort, am tiefsten Punkt der Welt, da sind die Sachen gemacht worden, weil Jesus an seinem Tiefpunkt, wo er unsere Sünde getragen hat, uns diesen Sieg geschenkt hat. Diesen Sieg, dass wir nicht mehr aus uns selber herausleben müssen, sondern dass wir durch seinen Geist leben können. Als Zeugnisse dafür, dass er das Gericht getragen hat. Und Salomo machte sehr viel von allen diesen Geräten, sodass das Gewicht des Kupfers nicht zu erforschen war. Sehr viel von den Geräten und Kupfergericht nicht zu erforschen. Also zum einen sehr viele. Es gibt sehr viele Christen auf dieser Welt. Sehr viele Erlöste. Und das können wir selber gar nicht begreifen. Das hat zwei Seiten. Zum einen können wir selber gar nicht sagen, wer gehört jetzt überhaupt richtig dazu. Also wir haben Indizien, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, aber wir werden es nie zu 100% wissen, wer jetzt alles dazugehört, bis wir in Gottes Herrlichkeit sind. Und der andere Aspekt ist, das Kupfer war nicht zu erforschen, oder das Gewicht des Kupfers war nicht zu erforschen, weil wir nicht ermessen können, was Jesus für uns getragen hat. Wir werden es nie verstehen, was es für Jesus bedeutet hat, von Gott getrennt zu sein. Also selbst wenn wir in diesem Leben erst später zum Glauben gekommen sind und schon eine Zeit gehabt haben, in der wir wirklich verloren waren, wir haben immer noch nicht die Last erfahren, die Jesus erfahren hat. Die einzigen, die diese Last erfahren werden, sind diejenigen, die nicht den Platz, also die nicht sagen, Jesus, du darfst meinen Platz einnehmen. Die werden das erfahren, aber auch nur für sich selber. Jesus hat es für alle erfahren. Und dieses Geheimnis werden wir nie ganz begreifen, was es für Jesus, den Sohn Gottes, bedeutet hat, das Gericht für alle Sünden dieser Welt zu tragen. Das Gewicht ist nicht zu erforschen. Und Salomo machte alles Gerät für das Haus Gottes, nämlich den goldenen Altar und die Tische mit den Schaubroten drauf. die Leuchter mit ihren Lampen von lauterem Gold, dass sie brennen vor dem Chorraum nach ihrer Ordnung. Also das sind der goldene Altar, das ist der Räucheropferaltar. Der steht direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Und im Hebräerbrief lernen wir, dass dieser Altar eigentlich hinter den Vorhang gehört, weil hinter dem Vorhang Gottes Gegenwart ist. Aber das ging ja nicht, weil der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr hinein hinter den Vorhang und dann war gewissermaßen Gottes Kompromiss, jetzt steht er halt davor. Eigentlich wird er hinter den Vorhang gehören, weil das Gebet das Innigste ist, was wir Menschen mit Gott verbinden. Dass wir ins Gebet kommen. Und dieses Räucheropfer, das wurde an zwei Zeitpunkten immer dargebracht, nämlich wenn das Morgenopfer um 9 Uhr morgens war, der Anfangszeit der Kreuzigung Jesu. Und das zweite Räucheropfer war beim Abendopfer um 15 Uhr, also das Ende der Kreuzigung Jesu. Da wurde beide Male das Räucheropfer hinaufgeschickt und die Menge der Gläubigen stand draußen vor dem Tempel und so stiegen gewissermaßen die Gebete zu Gott auf mit der ganzen Mischung. Da war übrigens auch Weihrauch drin, da hat die katholische Kirche das her. Ist also tatsächlich was Biblisches mit deren Weihrauch. Der Tisch steht dort. Das ist übrigens das Opfer, das Zacharias gemacht hat. Wo dann Gabriel ihm erscheint und sagt, deine Gebete sind erhört. Dort an diesem Räucheraltar. Hier wird er beschrieben ganz aus Gold. In der Stiftshütte war noch Akazienholz mit Gold überzogen. Das war ein Bild für Jesu menschliche Natur aus dem Holz mit Gold überzogen, als göttliche Natur. Hier steht nur noch goldener Altar. Man musste den Tisch ja nicht mehr bewegen. Und das spricht nochmal dafür, dass Jesus uns jetzt in einer ganz anderen Weise vertreten kann. In Römer 8 schreibt Paulus, dass zum einen der Heilige Geist uns vor Gott vertritt, Römer 8, 26, der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und ich meine, es ist Vers 33 oder 34, dass Jesus uns vertritt vor dem Vater. Das heißt also, wir stehen da, der Heilige Geist vertritt uns und der Sohn Gottes vertritt uns und der Vater hört zu. Aber da der Heilige Geist und der Sohn schon das gleiche Anliegen haben und wenn wir mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist in Gemeinschaft leben, haben wir auch das Anliegen. Kommt vor den Herrn, können wir sehr sicher davon ausgehen, dass unser Anliegen auch gehört ist. Und dass Gott sagen kann, betrachte die Sache als erledigt. Es wird manchmal noch ein bisschen dauern, bis es tatsächlich kommt. Das haben wir auch in Offenbarung 8. Da haben wir das mit den Räucherschalen, mit all diesen Schalen, die dort stehen. Das sind die Gebete der Heiligen. Und die werden dann hinterher ausgegossen auf die Erde und es geschehen Zeichen und Wunder und Blitze und Donner und alles Mögliche. Irgendwann sind die Schalen voll und die Zeit ist soweit. Und dann kann Gott sagen, jetzt kommt's und jetzt kommt's gewaltig. Also das ist der eine Tisch. Dann der Tisch mit den Schaubroten. Die Schaubrote, 12 an der Zahl, erinnern an das Volk Israel. Als das Gottesvolk. Der Tisch ist wieder ein goldener Tisch. Jesus, der das Volk trägt. Später, als das Volk Israel seine Götzen verehrt, kommt Jesaja an und sagt ihnen zum einen, ihr braucht euch nicht vor den Assyrern fürchten, fürchtet euch lieber vor Babylon. Allerdings fürchtet euch eigentlich auch nicht vor Babylon. Die Perser kommen und holen euch wieder raus. Und für die Zeit, die dann in Babylon ist und die Zeit, wo sie wieder zurück sollen, da sagt Jesaja schon hunderte von Jahren früher, ich will euch tragen. Im Gegensatz zu den Götzen, die ihr immer durch die Gegend tragt, trage ich euch bis ins Alter hin, bis ihr alt und grau werdet. Gibt es ja auch ein schönes altes Lied. Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. Jesus trägt uns. Er trägt uns da, wo wir nicht mehr können. Er trägt uns und wir sind tatsächlich alle vor dem Vater. Obendrein sind die Schaubrote für die Priester, die halt im Tempel dienen, dass sie einfach dort was haben. Auch nochmal als Bild in dem Sinne dann jetzt, das Brot ist Jesus, von dem wir leben, weil wir auch Priester sind. Und dann natürlich der Leuchter. Muss ich gerade wieder gucken, wo ich da genau bin. Da steht sogar die Leuchter mit ihren Lampen. Das bedeutet jetzt die einzelnen Lampen. Der goldene Leuchter hatte ja 7 Schalen, in denen dann kleine Tochter waren. Die leuchteten vor Gott. Und der goldene Leuchter, die Menorah, ist natürlich auch ein Bild für Jesus. Wie sollte es anders sein? Das ist allerdings, der Leuchter ist wahrscheinlich noch genau derselbe wie, derselbe wie aus der Stiftshütte. Aber die Lampen, anscheinend sind die neuen Lampen da mit dabei gewesen, aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr dazu. Jedenfalls, der Leuchter ist hohl gemacht, ist nicht gegossen worden, sondern gehämmert worden. Zumindest bis vor ein paar Jahren hat man keine Ahnung gehabt, wie das geht. Ich glaube, man hat es mittlerweile rausgefunden und hat schon einen gemacht für den dritten Tempel. Das ist als Bild dafür, dass Jesus geschlagen wurde und unter das Gericht kam. Dann ist er auch voller Mandelblüten. Mandelblüten sind nämlich, der Mandelbaum ist der allererste Baum in Israel, der blüht. Und ist damit ein Bild für die Auferstehung. Also nach dem Winter kommt das neue Leben und ist damit ein Bild dafür, dass Jesus der Erste aus der Auferstehung ist. Das sagt Paulus dann im 1. Korinther 15, dass Jesus der Erstling in der Auferstehung ist. Und schließlich, er hat die Lampen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat er gesagt, direkt nach dem Laubhüttenfest. Beim Laubhüttenfest gab es nämlich noch mehr Leuchter. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Auf alle Fälle standen etliche Leuchter im Tempelbezirk und brannten die ganze Woche über. Am Tag nach dem Laubhüttenfest brannten diese Leuchter nicht mehr und es war quasi dunkel in der Stadt, auch bei helllichem Tag. Und Jesus steht hin und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und weil wir die einzelnen Lampen an ihm dran sind, die von der Mitte her das Licht bekommen, sind wir auch wie das Licht der Welt. Und scheinen in der Dunkelheit. Der goldene Leuchter stand im Tempel, wo kein Licht war. Da hat er also Licht gegeben. Und so sind wir auch in der Welt und geben das Licht. Eine Sache noch beim Leuchter. 7 Arme. Das spricht von den 7 Geistern Gottes, die in der Offenbarung erwähnt werden. Spricht dann von den 7 Geistern Gottes und die 7 Geister Gottes ist wieder in Bezug auf den Geist Gottes in siebenfacher Gestalt, den wir in Jesaja 11 finden. Und das will ich einmal schnell vorlesen, weil ich die nicht ordentlich drauf habe. Da werdet ihr gleich merken, es werden eigentlich nur 6 Sachen erwähnt. Da muss man nämlich dann noch gleich das allererste mitzählen, den Geist des Herrn. So. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Quasi den Mittelding. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Da haben wir jetzt gewissermaßen die beiden Äußersten. Der Geist des Rates und der Stärke. Da haben wir die beiden, die in die Mitte gehen. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind dann die beiden ganz nah dran. Der Geist Gottes in einer siebenfachen Form. Erstmal weist er uns allgemein auf Gott hin Und dann hat er diese 6 anderen Eigenschaften noch dabei. Was in uns brennt, was wir für uns tatsächlich auch in Anspruch nehmen können, weil wir denselben Geist haben, den Jesus auch hatte. Und das könnte ich auch noch mehr auswalzen, aber das lasse ich jetzt zum weiter nachgrübeln. Und die Blumen und die Lampen und die Scheren waren golden. Das war alles ganz aus Gold. Das sind jetzt auch nochmal die Blumen, diese Mandelblüten, die an den Leuchtern dran sind. Und die auch die Messerschalen und Löffel und Pfannen waren aus lauterem Gold. Warum ist jetzt alles aus Gold dort im Tempel? Weil im Tempel nochmal quasi ein anderer Maßstab ist. Das ist nicht mehr, was draußen gebraucht wird. Da ist noch das Gericht, sondern drinnen herrscht Gottes Herrlichkeit. Drinnen ist die göttliche Natur Gottes. Da wohnt Gott, da braucht kein Gericht mehr. Das Gericht haben wir hinter uns. Jetzt dürfen wir die reine Göttlichkeit ja, gewissermaßen sogar sehen. Und an den Eingängen des Hauses waren die inneren Türen zum Allerheiligsten und die Türen zur Tempelhalle aus Gold. Also auch da, die goldene Pforte. Also nicht Pforzheim, sondern wirklich die goldene Pforte. Nicht nur die Pforte zur Goldstadt, sondern zur goldenen Stadt Gottes. In Gottes Haus hinein. Spricht nochmal von seiner göttlichen Herrlichkeit. Das Nette ist übrigens, bei Gold, also es, jetzt für das Bild ist es nett, wenn man es sonst gebrauchen will, nicht unbedingt. Gold ist ja ziemlich flexibel. Also wenn man einen Ring aus purem Gold hat, muss man halt tierisch aufpassen. Sobald man irgendwie dagegen kommt, hat man Kratzer drin, den kriegt man nicht ordentlich wieder raus. Darum wird er ja gemischt, meistens, so ein Ring. Aber das Gold ist halt flexibel, weil Gott halt sagt, ich muss nicht immer nur festbleiben. Ich bin nicht aus Eisen, ich bin Gold. Ich kann mich der Situation etwas anpassen. Also ich bin immer noch nicht so, dass ich weggehe, aber ich kann mich anpassen. Ich sehe die Situation, in der du steckst und dafür habe ich das passende Mittel. Also prinzipiell immer Jesus als Gekreuzigten und Auferstandenen, aber wie genau das nun darauf passt, das ist ganz unterschiedlich. Also wurde alle Arbeit vollbracht, die Salomo am Hause des Herrn tat. Und Salomo brachte hinein alles, was sein Vater geheiligt hatte, und legte das Silber und das Gold und alle Geräte in den Schatz im Hause Gottes. Also Salomo hat in den Tempel alle Schätze gelegt. Der Tempel steht für Jesus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, wo immer wir irgendwie keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll, dürfen wir tatsächlich ganz einfach Jakobus 1, Vers 5 in Anspruch nehmen, wer der Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt und es wird ihm gegeben werden. Kommt Vers 6 noch hinten dran, er bitte aber im Glauben ohne Zweifeln, denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind hin und her geworfen wird. Also wir haben im Tempel Gottes, in Jesus, haben wir Schätze. Und diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind nicht nur Dinge, wie soll ich jetzt mein Leben weiterführen, das wäre jetzt Weisheit. Erkenntnis geht auch darum, dass ich Gottes Wahrheiten für mich erkenne. Dass ich erkenne, so und so ist die Lösung meines Problems. Und zwar ist sie Gold, sie ist göttlicher Natur. Und sie ist Silber, Silber spricht von der Erlösung. Weil das Wort für Silber auch für Geld gebraucht wird, ist in anderen Sprachen auch so. Silber, Geld wird gebraucht eben, um zu kaufen, um uns zu erkaufen. Und wie Jesus uns erlöst hat, dürfen wir das in Anspruch nehmen, dass er uns erlöst hat. Da dürfen wir uns auf seinen Namen berufen. Unseren Erlöser. mache ich nochmal Werbung für das, was ich letztes Jahr in Knittling erzählt habe. Könnt ihr euch da anhören? Waren 8 Abende zu Gottes Erlösernamen. Einmal im Allgemeinen, was es heißt, Gottes Namen anzurufen. Und dann kamen die 7 Erlösernamen Gottes. Der Herr, mein Versorger. Ich bin der Herr, dein Arzt, kommt dann. Ich sage es jetzt, wie in der biblischen Reihenfolge war. Ich hatte da die Reihenfolge etwas anders. Dann der Herr, mein Heerbann. Der Herr ist Friede. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist dort oder ist anwesend und der Herr ist mein Hirte. Spielt alles in unsere Erlösung hinein und auch nicht nur die Erlösung aus der Sündenmacht, sondern die Erlösung aus allen Umständen, in denen wir sind. Diese Schätze sind im Himmel. Die sind im himmlischen Tempel, wo Jesus zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Wo aber nicht nur Jesus sitzt, sondern wo wir auch sind, nach Epheser Kapitel 2. Ich habe den Vers bloß nicht mehr im Kopf. Aber könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Es ist tatsächlich, wir sind zwar noch auf dieser Erde, aber wir sind mit Jesus bereits im Himmel, im Geist sind wir dort. Ihr merkt ja, wir sind ja noch hier. Aber im Geist sind wir bereits dort oben. Und so können wir im Geist Gottes zugreifen auf die himmlischen Schätze. Also darauf, dass er uns versorgt, darauf, dass er uns gesund macht, darauf, dass er uns im Kampf voranzieht, darauf, dass er unser Frieden ist. Und was Frieden bedeutet, nicht nur Waffenschweigen. Darauf, dass er unsere Gerechtigkeit ist, darauf, dass er bei uns ist und darauf, dass er unser guter Hirte ist. Darauf können wir zugreifen. Im Geist, im Gebet können wir zugreifen und es in unser Leben hineinholen. Denn dieser Schatz gehört unserem Vater im Himmel. Und manchmal benehmen wir uns so, als hätte das nichts mit uns zu tun. Aber da finde ich wunderbar das Evangelium, das für diese Woche dran ist. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich ist der verlorene Sohn nicht der Erste. Also nicht der, die ganze Zeit erwähnt wird, sondern das ist der Erstgeborene, der zu Hause geblieben ist. Denn der eine ist ja tatsächlich verloren gewesen und zurückgekommen. Der andere ist irgendwie dem Vater doch abhanden gekommen. Und als der Sohn vom Feld wiederkommt und mitbekommt, dass da eine Party ist, ist er wahrscheinlich erstmal begeistert in dem Gleichnis, fragt nach und bekommt mit, dein Bruder ist wieder da, sein Vater hat ihm das beste Gewand gegeben und hat das Mastkalb geschlachtet und der ältere Bruder ist sauer. Und sein Vater kommt raus, will ihn reinbitten und der ältere Bruder lässt seinen ganzen Frust raus. Und er sagt dann eben, ich bin die ganze Zeit bei dir, du hast mir nie gestattet, dass ich mir auch nur ein Böcklein nehme, um mit meinen Freunden zu feiern. Und jetzt, wo dieser, dein Sohn, der sein Erbteil mit Huren verprasst hat, wiederkommt, lässt du das Mastkalb für ihn schlachten. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und dann lädt er ihn noch ein zum Feiern und die Geschichte bleibt offen, ob da nun mit reinkommt oder nicht. Aber was der Vater da sagt, alles, was mein ist, ist dein. Das heißt, eigentlich hätte der Sohn jederzeit in den Stall gehen können und sich sagen, das Böcklein nehme ich. Oder die Kuh da nehme ich. Den Stier da schlachte ich mir und mache ein Fest mit meinen Freunden. Hätte er machen können. Aber er hat in dieser Einstellung gelebt, ich bin quasi für meinen Vater ein besserer Arbeiter. Ich bekomme das später alles einmal, wenn ich mein Erbe antrete, aber jetzt habe ich noch nichts davon. Und der Vater sagt seinem Sohn, du hast es jetzt alles schon. Und es stimmt, als Christen leben wir in dieser Welt. Wir leben im Hier und Jetzt, wir leben im Noch nicht. Es gibt das Hier und Jetzt und das Dort und Dann. Aber aus dem Dort und Dann können wir wesentlich mehr in das Hier und Jetzt hineinholen, als wir uns denken. uns gehören die Schätze, die im Haus des Vaters liegen. Und wenn wir zu ihm ankommen und um einen dieser Schätze bitten, die wir eben gebrauchen können zu seiner Herrlichkeit, um zu zeigen, wie er uns erlöst hat und wie er uns auch weiter erlöst durch Jesus, dann wird er nicht sagen, ne. Sondern dann gilt, was wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 5 haben, Vers 14 und 15, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also erstmal mit anderen Worten, wenn ich etwas bitte, was nicht in Gottes Willen ist, hört er mich gar nicht erst. Dann rede ich einfach ins Leere. Wenn ich aber nach seinem Willen bete, wenn ich schon wirklich rausgefunden habe, das ist Gottes Wille, wunderbar, und komm damit bei ihm an. Sein Wille lässt sich übrigens wunderbar dadurch zeigen, dass wir gucken, was sind denn seine Namen, was steht immer mit seinem Namen im Zusammenhang, das ist seine Natur, dann ist es auch sein Wille. Und sag zu ihm, es ist dein Wille, dass ich versorgt bin. Denn du bist der Herr, mein Versorger. Gib mir, darf ich tatsächlich so sagen. Also auch sei mir die Versorgung, aber auch gib mir. Und dann schreibt Johannes eben weiter, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, wissen wir, dass wir erhalten haben, worum wir ihn bitten. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit Heiliger Geist und Sohn vertreten uns vor Gott. Und der Vater hat es ja auch eigentlich im Blick und sagt mir dann, betrachte diese Sache als erledigt. Und genau das ist, was Johannes auch sagt. Wir wissen, dass wir empfangen haben, was wir erbeten haben. Warum sehe ich es dann noch nicht? Das hängt mit verschiedenen Punkten zusammen. Manchmal liegt es einfach nur daran, dass ich nicht die Hand ausstrecke im Glauben und es mir nehme. Gestern im Hauskreis haben wir noch mal ich weiß gar nicht mehr genau, aus welchem Kontext raus war. Wir haben uns noch mal daran erinnert, wie Jakob Rosenberger geheilt wurde. Also, ne, das hat ja ganz lange nicht funktioniert und dann saß Familie Rosenberger beim Frühstück. Jakob fragt irgendwann, sag mal, wenn der Arzt mich heilen könnte, würde er das machen? Ja. Wenn Papa könnte, würde er das machen? Ja. Wenn Mama könnte, würde er das machen? Ja. Gott kann und er will auch, also macht er es. Stellt das Essen weg, das er sonst gehabt hätte, was ihm auch nicht mehr geschmeckt hat, nimmt sich ein ganz normales Stück Brot oder Brötchen, was auch immer es war, und fängt an, das zu essen. Und seitdem hat er nie mehr Probleme damit gehabt. Das ist so dieses im Glauben einfach zu wissen, ja, ich habe das, weil Gott kann und weil er will, und zugreifen. Und dann gibt es aber auch, was Paulus schreibt, im Epheserbrief, Kapitel 6, zu guter Letzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das kann man auch übersetzen. Wenn ihr alles gemacht habt, wenn alles erledigt ist, was ihr im Geistlichen machen müsstet, um dazu zu kommen, dann steht fest in der Waffenrüstung Gottes. Warum feststehen in der Waffenrüstung Gottes? Weil der Teufel bei uns ankommt und uns all das klauen will, was der Vater uns eigentlich geben möchte. Jesus sagt, der Dieb, damit spricht er vom Teufel, kommt nur, um zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Also er will uns das Wort Gottes klauen, er will uns abschlachten, er will uns umbringen und wenn, also mitunter sogar im wörtlichen Sinn, aber halt mindestens geistlich, also eigentlich am meisten geistlich, weil er das am besten kann und weil es ihm am meisten nützt. Und Jesus gibt als Kontrast, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Also, wir kommen beim Vater an und sagen, ich brauche diesen Schatz aus dem Tempel. Der Vater sagt, ja. Und dann ist aber manchmal oder oft so, dass der Teufel im Weg steht. Und wir müssen ihm entgegenstehen mit all den Sachen der Waffenrüstung angetan, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, wenn der Teufel ankommen will und sagen, du verdienst das ja gar nicht. Dann kann ich sagen, ja, ich persönlich nicht, aber Jesus hat es verdient. Und ich bin in seine Gerechtigkeit gekleidet. Der Helm des Heils, also unsere Errettung, wo der Teufel uns Gedanken schenken will in den Kopf und uns angreifen will damit, dass wir sagen, nee, 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 ich bin gerettet. Angetan mit den Stiefeln des Evangeliums einzutreten für das Evangelium, dass ich sage, Jesus ist für mich gestorben. Du hast keinen Anspruch mehr auf mich, Teufel, und du hast auch keinen Anspruch auf das, was mir von Gott her zusteht. Bin mir gerade gegürtet an euren Lenden mit Wahrheit, weil der Teufel mit den Lügen ankommen will. Der will uns entweder, kommt er gleich damit an, dass er uns das Wort Gottes madig macht, oder er kommt damit an, dass er eine Halbwahrheit bringt. Irgendwie ein Teil des Wortes Gottes, aber das hat er aus dem Kontext gezogen oder was auch immer. Wir sind gegürtet an unseren Lenden mit der Wahrheit, dass wir sagen, Gottes Wort ist wahr. Dabei bleibt's. Und Jesus Christus selber ist die Wahrheit. Den habe ich angezogen. Dann haben wir das Schwert des Glaubens, das Wort Gottes, dass wir den Teufel mit dem Wort Gottes vertreiben, dass ich sage, es steht geschrieben und dieses Wort nehme ich für mich als bare Münze und du hast keinen Anspruch. Du kannst mir zwar kommen mit Wissenschaft, was die Wissenschaft jetzt da irgendwie versucht rumzubiegen, du kannst mir kommen mit der Logik, die in dieser Welt herrscht, du kannst mir kommen mit den Gefühlen, die ich jetzt nicht passend zu diesem Vers habe, aber ich verlasse mich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf meinen Verstand. Ich verlasse mich nicht auf meine Gefühle. Ich verlasse mich nicht auf das, was ich sehe, sondern auf das, was Gott mir gesagt hat. Und dann kommt übrigens noch dann das Gebet für die Heiligen, wenn man dann nämlich feststellt, da ist jemand, der leidet und der kann gerade selber nicht unbedingt drinstehen, dass ich für die anderen auch noch mit einstehe. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich das bekomme, was ich erbeten habe von Gott. Mitunter ganz nebensächlich. Da, wo ich plötzlich dabei bin, für andere mitzukämpfen, da kriege ich das, was ich von Gott erbeten habe. Da, wo ich dabei bin, für das Evangelium einzustehen, kommt plötzlich alles andere zu mir, weil Jesus sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also, wo ich mich hinstelle, alles getan habe, was ich tun musste, im Gebet, fechten mit dem Wort Gottes, dem Teufel zu widerstehen, wie es Jakobus dann sagt, widersteht dem Teufel so viel. Ordnet euch unter die gewaltige Hand Gottes, demütigt euch darunter, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Also, ich demütige mich unter das, was Gott mir gesagt hat, zum einen über meine Sünden, dann aber auch über meine Erlösung und dann über alles, was mir in Jesus zusteht. Und dann widerstehe ich dem Teufel. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Das hängt manchmal von ganz unterschiedlichen Sachen ab. Manchmal kann es sofort passieren, manchmal braucht es länger. Aber ich kann am Ende dem Teufel sagen, hau ab im Namen Jesu, nimm deine Dreckspfoten von dem, was mir gehört und verbieb dich. Und die Engel bringen es mir, denn die Engel sind die dienstbaren Geister für diejenigen, die das Heile erben werden. Darauf darf ich hoffen, darauf darf ich vertrauen und Gott so lange auch loben im Kampf, weil ich schon weiß, ich hab's. Ich muss es bloß verteidigen. Aber in seiner Kraft. Dazu könnte ich noch viel mehr sagen, aber ich lasse es für heute. Und ich habe es immerhin reingeschafft in Kapitel 5. Zumindest nach der Verszählung, aber man könnte jetzt eigentlich Kapitel 5 beim nächsten erst anfangen. Okay, aber wir haben wieder einen Abschnitt fertig. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass wir sehen können in deinem Tempel, was es für uns bedeutet, von dir her. Was es für uns als Gemeinde bedeutet, für uns als Christen allgemein und als Einzelne. Und was es auch für uns in der Ewigkeit bedeutet. Danke, dass du uns hinstellst in deinen Tempel, angetan mit deiner Liebe. Danke, dass wir diese Schätze haben dürfen. Danke, dass wir Werkzeuge sein dürfen in deinem Tempel. Für dein Haus, dass wir zu dir gehören. schenkte uns dafür ein ganz neues Bewusstsein, dass wir das mitbekommen in unserem Leben, dass wir es annehmen im Glauben und dass wir tatsächlich allen Mächten des Teufels widerstehen, dass er fliehen muss für uns und wir das bekommen, was wir in dir verdienen, was uns in dir zusteht. Das Gute und das Schlechte, zumindest was wir als schlecht bezeichnen. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.